Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit André Mumot.
Herzlich willkommen. Wir schauen heute in verschiedenen Museen vorbei. Eins in Antwerpen wird wegen Renovierung für Jahre geschlossen. Eins erinnert an Brems Tierleben und ein anderes soll erst noch entstehen, um den Schöpfer einer ganz besonders erfolgreichen Figur zu ehren.
Das ist immer so bei Samson. Ich dachte, du weißt das. Wenn einer errät, dass man ein Sams ist, dann gehört ihm das Sams. Dann muss er das Sams bei sich wohnen lassen und ihm zu essen geben.
Da ist es, das Sams. Seit Generationen eine heißgeliebte Gestalt der Kinderliteratur. Ihr Schöpfer, Paul Maar, erhält nun also sein eigenes Museum samt Wunschpunktmaschine. Wir schauen uns an, was dort alles ausgestellt werden soll. Und wir nehmen Abschied von zwei herausragenden Persönlichkeiten, die auf unvergleichliche Weise Botschafter gewesen sind von Architektur und Literatur. Wir erinnern heute an die Architekturvermittlerin und Kuratorin Christine Feireis und an den Schweizer Germanisten Peter von Matt. Das alles heute bei Fazit. Schön, dass Sie mit dabei sind. Sie war eine Botschafterin der Architektur, hat mit den großen Architektinnen und Architekten zusammengearbeitet, hat ihre Arbeiten begleitet, ausgestellt, sie zum Gespräch über Stadtentwicklung und gesellschaftlichen Wandel geladen. Die Galeristin, Kuratorin, Journalistin Christine Feireis. Wie heute bekannt wurde, ist sie vor 2 Tagen im Alter von 82 Jahren in Berlin verstorben. Dort hat sie die Art und Weise revolutioniert, wie wir über Baukultur und Architektur sprechen. 1980 mit der Gründung der legendären Architekturgalerie EDES. Dort stellte sie Arbeiten von Peter Cook aus, von Zaha Hadid, Frank Gehry, Rem Koolhaas bis hin zu Ai Weiwei und holte die Architektinnen und Architekten ins Gespräch. Von 1996 bis 2001 leitete sie auch das Niederländische Architekturinstitut in Rotterdam, wurde vielfach ausgezeichnet. Mit ungeheurer Begeisterungsfähigkeit hat Christine Feireis über ihr großes Thema gesprochen. Hier hören wir sie.
Und dann war natürlich schon klar, ich bin keine Architektin, dass Architektur uns einfach, ob wir wollen oder nicht, einfach alle angeht. Wir leben in Wohnungen, die Kinder gehen in Schulen. Wie ist der öffentliche Raum? Wo können sie spielen? Also ich wollte Bewusstsein wecken in der Öffentlichkeit, dass Architektur nicht nur spannend ist, sondern einfach alle angeht und sie auch da Stellung beziehen können.
Christine Feireis. Wir können jetzt mit ihrem Ehemann sprechen, der seit 1994 zusammen mit ihr EDES geleitet, mit ihr zusammen über 1000 Veranstaltungen auf die Beine gestellt hat. Der Kurator, Fotograf Hans-Jürgen Kommerell. Erst einmal mein herzliches Beileid und vielen Dank, dass Sie bei uns heute an Christine Feireis und ihre Arbeit erinnern. Schauen wir doch mal kurz zurück in das Jahr 1980. Christine Feireis war selbst nicht Architektin. Sie hat Philosophie und Kunstgeschichte studiert und ist doch damals auf diese Idee gekommen, eine Galerie für Architektur zu gründen. Damals mit ihrer Kollegin Helga Retzer. Warum kam es zu dieser Gründung von EDES?
Sie hatte seinerzeit noch im IDZ gearbeitet und Helga Retzer, glaube ich, für den DAAD, Deutschen Austauschdienst. Und Christine hatte durch die Arbeit im Internationalen Designzentrum auch immer wieder mit architektonischen Themen zu tun, um dann festzustellen, dass dieses Thema Architektur und Stadt eigentlich kulturell nicht wirklich verortet ist. Ja, es gab ja alles Mögliche, Theater, Opern, Konzerthäuser, aber es gab eigentlich keinen Ort für Architektur und das so etwas Bedeutendes wie das, wie soll ich sagen, das Behaustsein an sich als kulturelle Errungenschaft nicht diskutiert wurde, das hat sie irgendwie gestört. Und das haben die beiden, glaube ich, dann als Motivation genommen, zu sagen, wir müssen eigentlich einen Ort schaffen. Also wir müssen der Architektur einen Raum geben, einen möglichst öffentlichen Raum, und haben dann EDES gegründet. Ich glaube, es war eine ziemlich spontane Aktion. Und aus den Erzählungen weiß ich natürlich auch, dass es hier dann diskutiert hat, auch mit Freunden, und dass alle gesagt haben, das ist irgendwie, das ist vielleicht auch irgendwie nicht Unsinn oder so. Also die wollten das und die haben das getan.
Es hat ja einen sehr großen Anklang gefunden und sie hat es geschafft, die späteren Großstars unter den Architektinnen und Architekten in ihre Galerie, später Galerien, zu holen. Was hat sie denen geboten, was sie an anderen Orten der Welt vielleicht so nicht bekommen hätten? Eine besondere Form von Aufmerksamkeit vielleicht auch?
Ich glaube, man kann sich gar nicht zurückversetzen in eine Zeit, wo ja das Faxgerät noch nicht mal erfunden war, dass sie etwas gemacht hat, was es einfach bis dato auf der Welt so nicht gab. Ja? Es gab die großen Museen und die haben ja auch hin und wieder dann vielleicht Retrospektiven über bedeutende Architekten aus dieser Welt gemacht, aber es gab keinen Ort, der sich kontinuierlich mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Und insofern war schon nach der Gründung und mit den ersten Ausstellungen hat sich das also auch bis in nach Japan oder in die USA kommuniziert, dass es dort einen Ort gibt in Berlin, wo jemand ausschließlich sich der Architektur widmet. Und ich glaube, dass das dann auch ganz einfach Begehrlichkeiten oder ein Interesse geweckt hat.
Sie hat immer wieder über die Bedeutung der Architektur im Alltag gesprochen. Man hat den Eindruck, es ging ihr vor allem darum, das aus diesem akademischen Kontext auch zu lösen und darauf zu schauen, was Bauwerke, was Stadtplanung für die Menschen bedeuten.
Absolut. Das ist natürlich auch kein Zufall gewesen, dass es in dieser Zeit entstanden ist, wo wir ja auch da in Berlin die IBA hatten.
Internationale Bauausstellung.
Genau, die Internationale Bau Berlin, die natürlich bestimmte Positionen zugelassen hat, aber andere eben auch nicht. Und ich glaube, dass das eine starke Motivation war, zu zeigen, das hat sich ja bis heute fortgesetzt, kann man ja sagen, wir wollten immer auch in Berlin zeigen, dass es anderswo in der Welt auch gute Lösungen gibt für bestimmte Probleme. Auch wenn es vielleicht damals noch stärker auch eine Stildebatten waren, aber so haben sich ja doch auch schnell Themen sozusagen manifestiert, die bei EDES dann diskutiert wurden und dann auch kontinuierlich weiter in die Öffentlichkeit getragen wurden. Deshalb waren ja auch die Orte nicht irgendwelche Hinterhoforte, sondern es waren immer 1A-Locations, die deutlich gemacht haben, hier ist ein offenes Haus, hier kann jeder rein, hier kann jeder teilnehmen. Und auch die Diskussionen, die ja früh in der Gullmannstraße in einer kleinen 40 Quadratmeter Galerie stattgefunden haben, wo sich dann alle bis auf die Straße gedrängt haben oder später im Saviniplatz, da bin ich ja dann dazu gekommen, in der Passage da unter den S-Bahn-Bögen. Es war immer öffentlich und es war auch immer für jeden offen. Und die Diskussionen waren auch, was Sie gerade gesagt haben, immer dahin ausgerichtet, möglichst verschiedene Positionen einzuladen und zu Wort kommen zu lassen und dabei eben auch der Öffentlichkeit zu erklären, was ist eigentlich damit gemeint mit Stadt, mit Stadtentwicklung und mit Ort und in der jeweiligen Zeit.
Da hat Christine Fallreis ja auch einen großen Einfluss ausgeübt und auch zu einer Veränderung beigetragen. Wie würden Sie denn diese Veränderung seit den 80ern beschreiben? Heute ist so ein Gespräch über große Bauprojekte ohne Bürgerbeteiligung, ohne diese Perspektive der Menschen auch vor Ort doch kaum noch möglich, oder?
Ich meine, es sind natürlich immer viele, die zu einer bestimmten Entwicklung beigetragen haben. Inwieweit Sie jetzt explizit mit EDES diesen Diskurs, sag ich jetzt mal, beflügelt hat, das kann ich so nicht sagen. Ganz sicher hat sie dieses Thema öffentlich gemacht und in die Zeitungen gebracht und also auch ins Feuilleton gebracht. Und es ist sozusagen weit über die Fachkreise hinausgegangen. Insofern glaube ich schon, dass sie viele, viele Menschen motiviert hat, auch bestärkt hat, für diese Themen zu kämpfen und somit sind es einfach auch immer mehr geworden.
Aber alle berichten ja auch von der besonderen, ansteckenden Begeisterungsfähigkeit, die sie gehabt hat. Auch die Kolleginnen und Kollegen übrigens hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur, die im Laufe der Jahre immer wieder mit ihr gesprochen haben. Sie hat ja unzählige Menschen beeindruckt und inspiriert. War das das Geheimnis auch des Erfolges, dass dieses Projekt, auch EDES, so lange erfolgreich weitergelaufen ist?
Absolut. Ich meine, wenn ich das mal so sagen darf, meine Frau war nicht zu stoppen. Mhm. Ja. Die Passion, der Enthusiasmus, ich meine, das ist ja, dem bin ich ja auch sozusagen erlegen. Ja. Was uns verbunden hat, war schon, dass wir beides eher Macher waren, als jemand, die über die Dinge zu viel geredet haben. Aber ich glaube, dass das der wesentliche Punkt ist, dass sie überzeugt war, dass das, was sie tut, getan werden muss und dass man darüber reden muss. Und insofern hat sie auch alle, die zu ihr gekommen sind, die Fragen hatten, dem war sie immer zugewandt, sie hat immer Wärme ausgestrahlt, war nie überheblich und hat eben auch die, die vielleicht auch im Zweifeln waren, ob das, was sie tun wollen oder sollten, richtig ist, motiviert und wenn es auch irgendwie ging, befördert. Ich glaube, dass es schon wesentliche Charakterzüge waren, die über das Inhaltliche hinausgingen, dass sie das geschafft hat, einfach überhaupt das zu gründen, das so lange zu erhalten und dann auch in der Welt, sage ich jetzt mal, zu etablieren.
Eine außergewöhnliche Lebensleistung. Hans-Jürgen Kommerer, ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie mit uns in Fazit gesprochen haben. Ihnen alles Gute.
Herzlichen Dank.
Christine Fallreis, die große Vermittlerin von Architektur, ist vor 2 Tagen im Alter von 82 Jahren verstorben. Und wir schauen jetzt vorbei beim ältesten Museum der Welt, das für eine einzelne Sammlung gegründet wurde, und zwar 1904 in Antwerpen, damals eine der wohlhabendsten Städte Europas, das Museum Meyer van den Berg. Gezeigt wird dort die Privatsammlung des jung verstorbenen Kunstforschers Fritz Meyer van der Berg, die dann von seiner Mutter der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden sollte. Jetzt wird das bedeutende Haus zur Renovierung geschlossen für mehrere Jahre. Unser Museumskritiker Nikolaus Bernau war rechtzeitig noch mal vor Ort und konnte auch mit dem Chefkurator sprechen. Herr Bernau, schönen guten Abend.
Einen schönen guten Abend.
Erstmal, warum ist dieses Museum eigentlich so wichtig, dass man deswegen nach Antwerpen fahren sollte?
Weil es unglaublich schön ist. Also es ist wirklich ein echtes Schmuckstück. Ist ja eine relativ bescheidene Sammlung. Also insgesamt haben sie 3000 Stück, von denen werden etwa 1000 Stück ausgestellt, was ja schon mal ziemlich dicht ist. Es ist ein relativ kleines Haus. Es ist ein Haus von 1904, das immer als Museum gebaut wurde, aber aussieht wie ein Privathaus, wunderbare Innenausstattung hat, mit alten Ledertapeten, ganz tollen Skulpturen aus dem Spätmittelalter, ganz tollen Gemälden aus dem Fritz van der Berg, modernen Gemälden, also aus dem 17. Jahrhundert, aus den Niederlanden. Es ist eine Sammlung, wo wirklich vom Elfenbein bis zu Kamineinrahmungen alles auf ein Gesamtkunstwerk abgestimmt ist. Und so etwas gibt es ganz, ganz selten. Das Isabella Stewart Gardner Museum in Boston wäre zu nennen zum Beispiel, oder die Wallace Collection in London. Es gibt noch zwei oder drei andere Sammlungen, aber so gut erhalten ist praktisch keine, weil sie noch nicht groß rekonstruiert oder restauriert wurde. Sie wurde nur immer wieder umgestellt. Na, und das Restaurieren, da steht jetzt an.
Ja, und woher hatte denn der Sammler die Kenntnisse für solch eine Sammlung? Was ist das für eine Figur, die dahinter steckt?
Ja, Fritz van der Berg war Sohn einer sehr, sehr wohlhabenden Familie, einer Gewürzhändlerfamilie, die auch mit den Kolonialwaren selbstverständlich gehandelt hat, die zwischen Deutschland, der Vater kam aus Köln, die Belgien, einem der großen Zentren des Handels des 19. Jahrhunderts, auch bis heute einem der großen Zentren. Antwerpen ist der zweitgrößte Hafen Europas, und den Niederlanden und Großbritannien gehandelt hat. Mit Gewürzen, vor allen Dingen mit pharmazeutischen Gewürzen, und unglaublich reich war. Und seine Mutter Henriette van den Berg ist eben, kommt auch selber aus einer sehr, sehr reichen Familie, hat mehrere Schlösser mit in die Ehe eingebracht, die dann vollgeräumt wurden, zeitweilig mit dieser Kunstsammlung ihres Sohnes. Das Erbe wurde aufgeteilt. Der eine Sohn, Oskar, hat die Firma bekommen, musste arbeiten. Und der andere Sohn hat sich der Kunst gewidmet und dem Kunsthandel, war übrigens offensichtlich ein sehr erfolgreicher Kunsthandler. Ein Kunsthändler hat zum Beispiel ganze Sammlungen aus Paris angekauft und die dann aufgeteilt, was er haben wollte, den Rest weiterverhandelt, und war eben auch international durchaus eine Berühmtheit, weil er als der große Bräuchel-Experte galt und eigentlich der Erste war, der überhaupt getrennt hat zwischen dem alten Bräuchel und den jüngeren Bräucheln. Mhm.
Und hat diese Sammlung denn auch eine politische, ja vielleicht sogar nationalistische Bedeutung, wenn Sie sagen, dass es so wichtig war, welche Kunst er da zusammengetragen hat, auch für das, vielleicht auch für das Land und auch für die Stadt Antwerpen?
Ja, es war vor allen Dingen mal erstmal eine ganz patriotische Angelegenheit. Also dieses Haus selber ist wirklich etwas Patriotisches, eine Kopie einer Kopie einer Kopie, wenn man so will. Und das hat mir der Kurator Luc Verheyen ganz wunderbar dargestellt, wie das, ja, das ist einfach eine skurrile Geschichte.
Actually, in 1894, we had the World Exhibition in Antwerp.
1894 hatten wir die Weltausstellung in Antwerpen. Es gab damals einen Aufbau Alt-Antwerpen mit Häusern, die in der echten Altstadt abgerissen worden waren. Die Meyer van den Bergs finanzierten den Nachbau des Hauses Die Drei Könige. Für das Museum beauftragte Henriette van den Berg den Architekten Josef Herzog, diese Kopie als Inspiration zu nehmen.
Und das ist eben wirklich das Tolle. Es ist ein Design eines Gesamtkunstwerks, das als Museum gedacht wurde, weil 1901 eben Fritz gestorben ist und seine Mutter hat dann die Sammlung geerbt, als die Mutter eben auch, als ihren Erbanteil, und hat sofort daran gedacht, die zu veröffentlichen, aber als Privatmuseum. Das war bis in die 1950er Jahre nur auf persönlichen Anruf oder persönliche Vorsprache zugänglich. Deswegen ist es auch hochempfindlich, das Ganze. Wie gesagt, es sind Ledertapeten an den Wänden, die ganz leicht kaputt gehen. Es sind freiliegende Elfenbeine. Es sind wunderbare, sehr zarte Glasgemälde zu sehen. Ganz kostbare Bücher. Also das ist ein ganz intimes Interieur, das Ganze, das dort der Architekt geschaffen hat, der selber sehr berühmt war dafür, dass er eben solche intimen, individuellen Arrangements herstellen konnte.
Und nun, in welchem Zustand ist das denn jetzt und was soll sich denn jetzt verändern? Warum muss das denn jetzt für unabsehbare Zeit geschlossen werden? Es wird ja wahrscheinlich mehrere Jahre geschlossen sein und niemand wird sich das, die großartige Kunst und diese großartige Inneneinrichtung anschauen können.
Ja, das ist so ein bisschen das Problem. In Belgien dauern Projekte manchmal sehr, sehr lange, die für sehr kurz angekündigt sind.
Das kennen wir in Deutschland auch.
Kennt man in Deutschland auch, aber in Belgien ist das so ein bisschen eine Struktur. Man hat so 3-4 Jahre, plant man derzeitig. Gehen wir mal von länger Zeit aus. Das ist nicht die Angelegenheit. Es wird allerdings eine dauernde Wechselausstellung, wenige Häuser weiter entfernt gehen. Das ist gegeben. Antwerpen, dieser Teil von Antwerpen ist nicht so wahnsinnig groß. Da kann man alles relativ gut läufig erschließen, wenn man so will. Aber das Entscheidende ist, dieses Haus steht, oder das Museum von 1904 wurde absurderweise in den 70er Jahren erweitert, und zwar 60er Jahren, Entschuldigung, um Räume, die in einem benachbarten Hochhaus stehen. Also Antwerpen hat nicht so eine strenge Baugesetzgebung wie in Deutschland. Das heißt, da steht schon mal einfach mal ein 16-Geschosser neben einem 3-Geschosser. Und diese Räume, die müssen die jetzt zurücknehmen. Ja, die kriegen sie in dem Sinne zurück. Dafür konnten sie aber das Nachbargebäude, in dem die Familie früher gewohnt hat, dazu erwerben. Und dort kommen jetzt die ganzen technischen Facilities hin und die Besucherräume und Vortragssaal und alles, was man so heutzutage braucht. Und man will eben in dem alten Museum so weit wie möglich irgendwie zurückgehen zu dem, was 1904 zu sehen war.
Wir bringen eine Menge architektonische Details zurück, die im Laufe der Jahre verschwunden waren. In Räumen, in denen wir wissen, wie die Kunst dort 1904 präsentiert wurde, werden wir uns daran orientieren.
Ja, und das ist schon spannend, weil die Ausstellung von 1904 hatte natürlich, Sie hatten ja vorhin schon gefragt, ich habe es vergessen zu beantworten, eine politische Bedeutung. Da ging es darum, eine eigene belgische Identität herzustellen, die nicht flandrisch ist. Die Van den Bergs sind eine sehr, sehr konservativ-katholische Familie. Denen ging es um das Mittelalter, denen ging es um das, wenn man so will, burgundische Belgien. Und das eben modern wieder aufleben zu lassen. Allerdings muss man auch sagen, ja, sie wollen sehr stark rekonstruieren, aber sie werden das nicht 1:1 machen, sondern sie werden viele Räume auch sozusagen modern adaptieren. Das heißt, letztlich einfach schlichtweg weniger Objekte ausstellen. Und das ist eigentlich ein bisschen bedauerlich, weil die Sammlung ist sehr gut dokumentiert und die Aufstellung, das wäre natürlich wirklich ein Erlebnis, ein Museum von 1904 wieder zu erleben. Aber im Rahmen des Möglichen und nach dem, was man derzeitig so als Planung sehen kann, wird das eine ganz große Sensation werden in vielen Jahren. Bis dahin hat man jetzt noch eine Woche, um das anzugucken.
Nikolaus Bernau, ganz herzlichen Dank. Es empfiehlt sich also doch, jetzt nochmal nach Antwerpen zu reisen.
Fazit.
Wir haben es gehört, ein Museum schließt seine Pforten für längere Zeit in Antwerpen. Dafür soll jetzt an einem ganz anderen Ort ein neues entstehen, im kleinen Ort Hallstatt bei Bamberg. Gewidmet wird es Paul Maar, einem Autor, der schon 1973, also vor über 50 Jahren, eine Figur erschaffen hat, die seitdem nicht mehr wegzudenken ist aus den Kinderzimmern der Welt, das Sams. Paul Maar hat seine besondere Beziehung zu seiner bekanntesten Figur mal so zusammengefasst.
Auf der einen Seite kann ich mich natürlich überhaupt nicht beschweren, dass das Sams oder die Sams-Bücher so ein Erfolg sind und in China wie in Russland oder in Japan gelesen werden. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist die, dass wo ich auch immer hinkomme zu einer Lesung, begrüßt werde als hier kommt der Sams-Autor. Und dann erlaube ich mir oft zu sagen, ja, das stimmt, aber ich habe auch noch 60 andere Bücher geschrieben. Und heute würde ich gerne zum Beispiel mal aus Lippels Traum vorlesen. Dann kommt gleich der Protest von den Kindern und der Lehrer. Ach nein, bitte, wir haben uns so auf das Sams gefreut. Dann lasse ich mich halt wieder herumkriegen, erweichen. Und dann kommt halt doch wieder das Sams.
Paul Maar, der große Kinderbuchautor, er ist 87 Jahre alt. Sein Sams wurde zum Hörspiel, zur Augsburger Puppenkisten-Serie, zur Kinoreihe. Aber Paul Maars Leben und Werk enthält noch sehr viel mehr. Deshalb wird es nun auch bald in einem Museum zu besichtigen sein. Ein Team junger Ethnologinnen und Ethnologen an der Universität Bamberg bereitet dies gerade vor, sichtet, sortiert und erfasst das Archiv. Geleitet wird das Projekt von Professor Heidrun Alzheimer von der Universität Bamberg. Und sie kann uns jetzt davon berichten. Schönen guten Abend, Frau Alzheimer.
Guten Abend, Herr Mumut.
Frau Alzheimer, Sie sind selbst Volkskundlerin. Wie kommt es, dass Ethnologinnen und Ethnologen an einem solchen Museum arbeiten, das einem erfolgreichen Kinderbuchautor gewidmet sein wird? Man würde das ja vielleicht eher an einem Literaturinstitut erwarten. Wie ist diese Idee entstanden?
Es zählt zum Kerngeschäft von europäischen Ethnologinnen und Ethnologen, Materialien, die ein Narrativ haben, die etwas zu erzählen haben, zu sichten, zu ordnen und in Museen zu präsentieren. Und als Vorabbedingung für die Präsentation steht am Anfang die professionelle Inventarisierung der Objekte. Das heißt, wir müssen eine Sammlung erstmal digital beschreiben, ihren Erhaltungszustand dokumentieren, um sie überhaupt zugänglich zu machen. Eine solche Dokumentation ist Voraussetzung, um die Nutzungspotenziale einer Sammlung zu erkennen. Und wie man dabei vorgeht, das lernen eben nicht die Literaturwissenschaftler, sondern unsere Studierenden in eigenen museumspraktischen Modulen.
Und Sie haben es schon gesagt, da muss einiges gesichtet werden. Worum handelt es sich denn da genau? Zum Grundstock scheint die Fanpost zu gehören, wenn ich das richtig verstanden habe. Was geht denn aus der hervor?
Die Fanpost, die Paul Maar in den Jahren seit Erscheinen seines ersten Buches, viele werden den Titel zumindest kennen, Der tätowierte Hund, im Jahr 1968 körbeweise erreicht hat, ist nur ein Teil des Sammlungsbestands. Herr Maar hat nämlich seinen gesamten Vorlass der Stadt Hallstatt übereignet und dazu gehören unter anderem seine Grafiken, Federzeichnungen, Aquarelle, Manuskripte, Drehbücher, Theaterstücke, Plakate, Tausende von Fotografien und auch dreidimensionale Objekte, wie zum Beispiel eine Samsfigur, die seine Frau Nele persönlich genäht hat, oder die Wunschmaschine und der Regenschirmgenerator, die auch die Kinder, die Leser und Leserinnen kennen. Die Fanpost, nach der Sie jetzt gefragt haben, lagert noch weitgehend unerschlossen im Depot bei uns. Sie wird aber gewiss eine wichtige Rolle in der Ausstellung spielen. Stichproben haben gezeigt, dass der kindliche Blick auf die Arbeit eines solchen berühmten Schriftstellers amüsant ist und auch sehr erhellend sein wird. 1986 hat beispielsweise die 9-jährige Anna aus Bonn geschrieben, ich zitiere, ich kann zwar meterlange Briefe schreiben, aber ein Buch, ich weiß nicht. Erstmal nachdenken, was man schreiben soll, dann schreiben und dann dem Verlag schicken, damit sie es drucken. Und wenn das denen dann nicht gefällt, war alles umsonst. Zitat Ende. Also Kinder stellen Paul Maar ganz erhellende Fragen. Sie wollen wissen, ob er Teile seiner Bücher selber erlebt hat oder vielleicht seine Kinder, ob er manche Geschichten nachts einfach träumt und sich dann morgens nur noch an den Schreibtisch setzen muss und die niederschreiben. Sie wollen wissen, wie ihm das Sams eigentlich in den Sinn gekommen ist und überhaupt, wie er auf die vielen fantasievollen Namen seiner Figuren kommt.
Die Perspektive der jungen Leserinnen und Leser, das bietet sich ja auch an, die mit einzubeziehen, wenn es um einen Kinder- und Jugendbuchautor geht. Das Museum wird in Hallstatt entstehen, weil Maars verstorbene Mutter dort gelebt hat. Ist es also auch so, dass seine Kindheit, sein Erwachsenwerden eine Rolle spielen werden in diesem Museum?
Ja, seine Kindheit war ja eine recht traurige. In den ersten Jahren seines Lebens ist er überwiegend von wechselnden Kindermädchen versorgt worden. Seine Mutter ist schon sehr früh verstorben, als er noch ein Baby war. Und erst als er etwa 4 Jahre alt gewesen ist, hat der Vater dann eine zweite Frau geheiratet. Und zum Glück war diese Stiefmutter eine sehr gütige, warmherzige Frau, an der er sehr hing. Schlimm wurde seine Kindheit dann erst wieder, als der traumatisierte Vater aus dem Krieg zurückkam. Die glücklichsten Jahre hat er eigentlich erlebt, als seine Stiefmutter mit ihm aus Schweinfurt, das wegen der Rüstungsindustrie dort immer wieder bombardiert worden ist, aufs Land geflohen ist zu ihren eigenen Eltern. Und da hat Paul Maar eine sehr schöne Zeit verlebt, die dann eben radikal abgebrochen wurde, als der Vater aus dem Krieg und der Kriegsgefangenschaft wieder zurückkam. Diese Flucht, die Paul Maar vor dem Vater bezogen hat, als er eben sich in Bücher zurückgezogen hat, die spielt sicherlich eine Rolle, dass seine Fantasie dadurch besonders angeregt worden ist, durch dieses frühe, intensive Lesen und sich hineinversenken in fantastische Welten. Und das hat ihn sicherlich auch zum Schriftsteller werden lassen. Und von daher muss auch diese Kindheit von Paul Maar eine Rolle spielen im Museum.
Ist denn der 87-jährige Paul Maar jetzt an der Konzeption seines eigenen Museums auch irgendwie aktiv beteiligt? Also abgesehen davon, dass er die Materialien zur Verfügung stellt, spricht er damit? Redet er mit Ihnen?
Ja, es gibt einen regelmäßigen Schulfix mit ihm, bei dem wir als Inventarisierungsteam offene Fragen zu den Objekten klären. Und auch das Ausstellungsbüro Framkonzept aus Würzburg, das für das Konzept der künftigen Ausstellung zuständig ist, steht in ständigem engem Austausch mit dem Autor.
Das ist also ein sehr vielversprechendes Projekt. Professor Heidrun Alzheimer von der Universität Bamberg, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen heute von Thorsten Föste.
Neue Regeln bei der Oscar-Vergabe. Um in der Endrunde mit abstimmen zu dürfen, müssen sich die Academy-Mitglieder jetzt in jeder Kategorie alle nominierten Filme auch wirklich ansehen. Bislang mussten sie dies nur per Ehrenwort versichern. Damit reagiert die Academy auf Kritik. Seit längerem gibt es die Sorge, dass die Stimmberechtigten womöglich einige Filme auslassen. Nun soll laut Hollywood Reporter über die interne Streaming-Plattform nachverfolgt werden, wer sich wie viele Filme angeschaut hat. Danach sollen Mitglieder nur in den Kategorien abstimmen können, in denen sie auch alle Produktionen gesehen haben. Die neue Regel soll zur nächsten Oscar-Verleihung im März kommenden Jahres eingeführt werden. Mehr als 100 US-amerikanische Universitäten und Wissenschaftszentren haben in einem offenen Brief eine Einflussnahme der Trump-Regierung angeprangert. Die Hochschulen beklagen beispiellose Übergriffe und eine politische Einmischung. Die US-Regierung droht seit Wochen, Universitäten, Colleges und Forschungseinrichtungen staatliche Fördergelder zu entziehen. Ralf Borchert.
Als Grund nennt die Trump-Regierung angeblichen Antisemitismus und verweist etwa auf die pro-palästinensischen Demonstrationen an vielen Hochschulen im vergangenen Jahr. Die Hochschulen halten dies für einen Vorwand. Sie fürchten weitgehende Einflussnahme der Regierung, etwa was die Zulassung von Studierenden und die Inhalte von Lehre und Forschung angeht. Die Columbia University war auf die Forderungen der Trump-Regierung teilweise eingegangen. Die Elite-Universität Harvard hat im Gegenteil sogar Klage gegen die Regierung eingereicht.
Das Deutsche Museum München unternimmt einen Schritt in Richtung mehr Inklusion. Ab Ende April führen Tandems von Menschen mit und ohne Behinderung regelmäßig Besuchergruppen durch das Museum. Laut Mitteilung vom Deutschen Museum wechseln sich die Guides bei den Führungen ab und berichten einzeln zu Exponaten. Die Menschen mit Behinderungen übernehmen dabei Ausstellungsinhalte, die ihre Interessen widerspiegelten. Die Begegnung untereinander könne den Abbau von Berührungsängsten und Barrieren fördern. Die Besucher erlebten dadurch oft zum ersten Mal Menschen mit Behinderung in einer führenden Rolle. Auch die Guides ohne Behinderung machten neue Erfahrungen. Für die Führungen kooperiert das Museum den Angaben zufolge mit der Stiftung Pfennigparade. Diese kümmert sich nach eigener Aussage um Bildung, Arbeit, Wohnen, Gesundheit und Freizeit für Menschen mit und ohne Behinderung. Die Kunstsammlerin Christiane Schaufler-Münch ist tot. Sie starb am Mittwoch im Alter von 90 Jahren, wie das Schauwerk Sindelfingen mitteilte. Schaufler-Münch hat zusammen mit ihrem Mann Peter Schaufler seit Ende der 1970er Jahre eine der bedeutendsten Sammlungen zeitgenössischer Kunst in Süddeutschland aufgebaut. Heute umfasst sie mehr als 3500 Werke, darunter Arbeiten von Georg Baselitz, Doug Etkin, Brigitte Kovans und Anthony Gormley. Die Kunstwerke sind größtenteils im Besitz der Stiftung The Schaufler Foundation. Diese fördert neben der Kunst auch Hochschulen.
Fazit: Die Kultur vom Tage im Internet. deutschlandfunkkultur.de/Fazit.
Es ist selten, dass ein Germanist, der über Literatur schreibt, noch dazu über literarische Klassiker, selbst zu einer Berühmtheit wird. So war es bei Peter von Matt, der heute im Alter von 87 Jahren verstorben ist. Als großer Wünschelrutengänger der Literatur wurde er bezeichnet. Reich Ranitzky nannte ihn einmal den besten Schriftsteller der Schweiz. Er war Bachmann-Preis-Juror, Gast im Literarischen Quartett und hat prägende Bücher über die Literaturgeschichte geschrieben. Die Literatur war für ihn eine existenzielle Lebensnotwendigkeit. Er hat das einmal so auf den Punkt gebracht.
Die Welt dringt auf mich ein und ich antworte mit einer Geschichte, ich antworte mit einem Bild. Und das ist ein fundamentaler Akt des Überlebens überhaupt. Das erste ist die Literatur in meinem Innern, die Literatur, schon meine Träume sind ein Teil von Literatur. Aus den Träumen wird dann durch komplexe Prozesse vielleicht einmal eine Erzählung oder ein Buch oder ein Roman.
Peter von Matt über die Literatur. Ich freue mich sehr, dass jetzt Professor Elisabeth Bronfen bei uns zu Gast ist. Sie ist selbst Kultur- und Literaturwissenschaftlerin, Autorin, Anglistin und war lange auch als lehrende Kollegin von Peter von Matt an der Universität Zürich. Guten Abend, Frau Bronfen.
Guten Abend.
Bevor wir zu seinen Werken kommen, wie haben Sie Peter von Matt auch als Kollege erlebt, als Mensch erlebt? Sie haben ja viel in dieser Welt der Literatur mit ihm zusammengearbeitet.
Peter von Matt war oft in der Berufungskommission damals in Zürich, die mich dann schlussendlich nach Zürich geholt hat. Und ich kann mich noch genau erinnern, als ich ihn das erste Mal traf, da hielt er einen Vortrag in München in der Siemens-Stiftung. Und ich kann jetzt nicht mehr sagen, worüber er gesprochen hat, aber ich weiß, dass ich so verzückt war von einem Mann, der doch eher, also jetzt aus meiner Perspektive, damals war er schon ein ganzes Stück älter als ich, der einen ganz eigenen Humor hatte, so wie ein Funkeln in den Augen und so begeistert über Literatur redete. Und als ich dann eben auf ihn zuging und sagte, ja, ich bin, wer ich war, sagte, ah ja, genau, ich weiß, wer Sie sind, wir haben Sie doch gerade nach Zürich geholt. Und damit begann eigentlich auch eine Freundschaft, die uns dann über viele Jahre in Zürich begleitet hat, weil wir dann eben gemeinsam in derselben Fakultät waren.
Bevor wir zu seinen Werken kommen, man sagt von Peter von Matt, er sei ein begnadeter Leser gewesen. Was bedeutet das? Wie hat Peter von Matt gelesen? Tatsächlich anders als andere, als wir anderen?
Ich kann mich an eine Radiosendung erinnern, die ich mit Peter von Matt mal gemacht habe, wo es um Liebesbriefe ging. Und die Idee war, so dass wir verschiedene Liebesbriefe vorgeschlagen haben und wir lasen die dann gegenseitig vor. Und da ist mir zweierlei aufgefallen. Und das macht vielleicht das Besondere seines Art des Lesens aus. Wenn er die Texte vorlas, hat er sie auf eine ganz eigene Art ausgesprochen, also intoniert. Das heißt, man hat wirklich gemerkt, er hat sich die Sprache des Textes zu eigen gemacht. Ich glaube, dieses Detail für den Ton von einem Text war für ihn ganz wichtig. Und zum anderen würde ich sagen, er hat einfach sehr viel Literatur, also sehr breit, nicht nur deutsche Literatur, auch englischsprachige, auch französische gekannt und dabei einfach einen sehr scharfen Blick entwickelt für bestimmte Fragen, für bestimmte Themen, denen er dann ganz hartnäckig nachgegangen ist, aber nie vergessen hat, dass es sich um literarische Texte handelt. Das heißt, es interessierte ihn immer auch die Qualität der Schrift, also der Tonfall des Textes, Ironie, der Humor, eben auch die ganzen Rhetorik. Figuren, also eine ganze ernsthafte Auseinandersetzung mit dem, was ein literarischer Text ist.
Und wo Sie schon über die Themen sprechen in der klassischen Literatur, hat er sich nicht zuletzt für die Problemfiguren interessiert. Seine Bücher heißen Die Treulosen in der Literatur oder Verkommene Söhne, missratene Töchter.
Genau.
In seinem letzten Buch ging es um Übeltäter, trockene Schleicher, Lichtgestalten. Also abgesehen von den Lichtgestalten, was hat ihn denn so fasziniert an diesen verkommenen Figuren?
Wir müssen ja leider zugeben, dass uns literarische Texte über nette Menschen, über funktionierende Familienbeziehungen, über geglückte Liebesaffären eigentlich nicht interessieren. Genau wie uns auch die Bilder vom Himmelreich viel weniger interessieren, beziehungsweise die Maler, die in den vergangenen Jahrhunderten christliche Darstellungen von der Nachwelt gemalt haben, die interessierten sich ja viel mehr für die Teufelchen, die bösen Figuren. Ich glaube, das ist auch das, was ihn dann in seinen Texten so interessiert hat, nicht die Literatur, die normbestätigend ist, auch nicht Selbsthilfeliteratur, eben auch gar nicht das, was man heute so gerne unter dem Sicheren, dem sich wiederfinden, dem aufbauen können an Texten, sondern tatsächlich hat ihn all das Dunkle, die vielen Schattierungen des Bösartigen, aber eben auch Begeisterten, weil Kreativität und Bösartigkeit gehen ja auch oft zusammen, die Schurken, die Übeltäter, eben das war das erste Buch, was mich so von ihm begeistert hat über diese ungezogenen Kinder und wie sie mit ihren Eltern umgehen, weil ein das ja ebenso oder ich würde eben auch sagen mehr beflügelt. Ich denke auch die literarischen Texte, die sich diesen dunklen Seiten der menschlichen Seele und vor allem auch den großen Problemen, die sich zwischen den Menschen ergeben, denen wollte er sich zuwenden. Also was die dunklen Seiten, die den Peter von Matt so interessiert haben, betrifft, darf man nicht vergessen, Peter von Matt war einer der ersten, der die Psychoanalyse in die Literaturwissenschaft eingeführt hat. Man vergisst es, weil das eins seiner ganz frühen Bücher war. Und daran geknüpft sicherlich wirklich auch in den Fußstapfen von Freud, wenn er sagt, an drei Dingen zeichnet sich unser Unglück ab. An der Hinfälligkeit des Körpers, an der Tatsache, dass die Natur uns überwältigt, aber vor allem an den schwierigen Beziehungen, die die Menschen zueinander haben. Und das ist eigentlich, das Dritte ist ja auch das, worum es in so vielen tollen literarischen Texten geht. Und es ist das, worauf Peter von Mattern immer wieder unsere Aufmerksamkeit gelenkt hat.
Sie haben da einen interessanten Aspekt angesprochen im Vergleich zur Gegenwartsliteratur oder zum Diskurs in der Gegenwartsliteratur. Man hat ja auch ein bisschen den Eindruck, da geht jetzt die Ära des alten Kanons zu Ende. Das war ja das Entscheidende auch in seinen Arbeiten, wenn es um Texte ging, die sehr viele Leserinnen und Leser kannten, also um den seinerzeit klassischen Kanon. Von dem löst sich die Literaturwissenschaft ja jetzt ein Stück weit oder stellt ihn sogar stark in Frage. Haben Sie das Gefühl, er hat das wahrgenommen? Wie hat er darauf reagiert, dass man sich jetzt von diesen alten, auch literarischen Helden, Männern ja sehr oft auch distanziert in der Literaturwissenschaft?
Also Peter von Matt war sich schon bewusst, dass sich innerhalb der 90er Jahre ganz neue Aspekte, vor allem auch in Bezug auf Kulturwissenschaften, aus der Literaturwissenschaft kommen, entwickelt haben. Er hat das selbst nicht nachvollzogen. Also er ist wirklich dieser eben kanonischen Literatur treu geblieben, aber war zum Beispiel jemand, der sehr witzig auch über amerikanisches Hollywood-Kino, also über populäre Kulturformen sprechen konnte. Er war auch jemand, der durchaus Dissertationen angenommen hat von Menschen, die sich mit Popularformen des Literarischen auseinandersetzten. Ich glaube, er hatte einfach für diese neueren Texte nicht das Gespür. Und Gespür ist ja wichtig in dem, was er macht, weil er ist ja wirklich seinen Intuitionen nachgegangen. Und schon auch aus der Haltung, was spricht mich jetzt an, was bewegt mich jetzt, was bringt mich jetzt zum Denken. Und ein Teil der ganz zeitgenössischen Literatur würde das für ihn einfach nicht mehr gewährleisten. Und gleichzeitig finde ich es wichtig, in der heutigen Diskussion um den Kanon gerade wieder auf die Bücher von Peter von Matt zu gucken, weil es sehr schade ist, wenn wir diese Texte einfach aufgeben würden. Da ist ein solcher Fundus an Wissen und er war jemand, der das herausgearbeitet hat. Egal jetzt, ob das ein Kanon von alten weißen Männern ist oder nicht.
Das sagt die Kultur- und Literaturwissenschaftlerin Elisabeth Bronfen über den Tod des großen Germanisten und Autors Peter von Matt. Frau Bronfen, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich freue mich auch, dass ich mit Ihnen sprechen konnte.
Ja, wir sehen und hören es jeden Tag. Die Flut der schlechten Nachrichten nimmt kein Ende. Es fällt schwer, sich all der Negativität zu entziehen. Aber auch das ist die Wahrheit. Es gibt immer auch Positives zu beobachten. Daran wollen wir in dieser Fazitwoche mit einer kleinen Reihe erinnern.
Fazit.
Klappt doch. Geschichten vom Gelingen.
Ja, wir schauen uns eine Geschichte vom Gelingen genauer an und machen noch einmal Halt bei einem Museum, das in letzter Zeit allerdings in ruinösem Zustand war und leider auch vollkommen unterfinanziert. Das Geburtshaus von Alfred Brehm. Ja, das ist der Brehm des berühmten illustrierten Tierlebens. Es steht in Rentendorf, malerisch gelegen in den Hügeln Ostthüringens. Der pensionierte Biologieprofessor Jochen Süß hat das Haus wiederbelebt als Brehms Welt. 5000 Besucher kommen pro Jahr jetzt in die Idylle. Henry Bernhard hat sich von Jochen Süß durch Brehms Welt führen lassen.
Es zwitschert in allen Räumen im Bremenhaus in Rentendorf. Jochen Süß, 78 Jahre alt, heller Leinenanzug, wehende weiße Mähne, steigt die Treppen hoch.
2012 bin ich pensioniert worden und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin Biologe, aber Bremen hat mich nie interessiert. Und dann sagte meine Frau, guck mal, hier steht in der Zeitung, die machen, das wird zugemacht und so weiter, guck doch mal.
Das war seit 1946 die Gedenkstätte für den großen Sohn Rentendorfs, Alfred Brehm. Den Zoologen, Zoodirektor, Autor des weltweit bekannten Brehms Tierleben. Damals, 2012, war das zweistöckige rote Klinkerhaus am Ende. Schimmel in den Wänden, Wasser im Keller, Holzwürmer in der Treppe. Geld gab es nicht mehr.
Es hat mich einfach umgetrieben, dass so ein international wichtiger Standort der Wissenschaftsgeschichte einfach zugemacht wird. Und da habe ich dann hier angefangen. Aber dass das diese Fahrt aufnimmt.
Jochen Süß, der Mikrobiologe, erinnerte sich an einen Kindheitswunsch.
Ich wollte mit 12 Jahren, wollte ich Museumsdirektor werden. Das hat nie geklappt. Wollte ich Archäologe werden, auch nicht. Das war alles nix. Ich bin also Biologe geworden.
Spezialist für Zecken und durch sie übertragene Krankheiten. Und dann, als Pensionär, übernahm er, beauftragt für wenige Wochenstunden, die Ruine des bremischen Wohnhauses.
Erstmal geguckt und mich mal hingesetzt. Und habe dann in den nächsten 6, 8 Wochen begriffen, entweder ich mache jetzt hier einfach wieder zu und renne weg, oder es muss hier alles gemacht werden. Das Haus war eine Ruine. Alle Objekte, die Sie heute in der modernen Ausstellung sehen, mussten aufwendig alle restauriert werden. Ne?
Glücklicherweise half dabei die Remsmal-Stiftung aus Hamburg.
Für dieses Haus habe ich alleine 38 große Förderanträge geschrieben. 38. Und Sie wissen ja, da müssen Sie Eigenanteile haben, 10%, 30%, 60%. Und wir hatten ja nicht einen Pfennig. So. Und Remsmal hat uns 4,5 Jahre immer den Eigenanteil, das waren 450.000 Euro. Und ich konnte an Gott und die Welt Anträge schreiben. Und das hat die Sache hier ungeheuer befeuert.
Genauso wichtig war das Inhaltliche.
Wir haben dann einen wissenschaftlichen Beirat gegründet. Was wollen wir überhaupt hier draus machen? Wir haben eine Stiftung gegründet. Und so hat sich da wirklich jetzt inzwischen ein riesiges Netzwerk entwickelt von Unterstützern, Stiftern und Spendern und so weiter.
6,5 Millionen Euro haben sie am Ende eingeworben. Für Trockenlegung, Generalsanierung, Wiederherstellung von historischen Fußböden und Tapeten, Erhalt der historischen Präparate. Und für die Ausstellung, die Kapitel enthält wie Tiere lieben, Tiere erforschen, Tiere essen. Und vor allem auch das Verhältnis von Tieren und Menschen beleuchtet. Die obere Etage zeigt Brems Leben als Forscher, Weltreisender und Autor. Und die Arbeit seines Vaters, Christian Ludwig Brehm, der in Rentendorf der Vogelpastor genannt wurde. 10.000 Vögel hatte der gesammelt, mustergültig präpariert und klassifiziert. Einer der Väter der modernen europäischen Ornithologie.
Hier sind 92 Brutvögel, die Christian Ludwig Brehm vor 145 Jahren als Brutvögel in Rentendorf beschrieben hat. Und Sie sehen, dass die unterschiedlich aufgeständert sind. Die Weißen brüten hier noch, die Roten selten gefährdet und die Schwarzen sind hier schon lange nicht mehr Brutvögel. 41,5% sind in den 145 Jahren hier verschwunden oder schwer gefährdet.
Das wird auch den Kindern vermittelt, die nebenan im Schullandheim der ehemaligen von Christian Ludwig Brehm initiierten Dorfschule unterkommen. Fast fertig ist der Anbau für Archiv, Bibliothek, Büros. Und ein gläserner Pavillon, in dem Lesungen und Konzerte stattfinden sollen, mit Blick auf Brems Welt. Wohnhaus, Pfarrhaus, Schule, Scheune, Kirche und Gräber der Familie.
Wir verstehen uns neben der Bewahrung des bremschen Erbes vor allen Dingen auch in dem kulturell sehr ausgedünnten ländlichen Raum als Ort der Kultur und weit über Brem hinaus. Und Musik ist nicht nur Vogelgezwitscher, sondern auch Bach.
Nicht nur deshalb spielt im neuen Anbau am Abend des Besuchs die Hausmusik zur Eröffnung der Thüringer Bachwochen.
Henry Bernhard über Brems Welt im ostthüringischen Rentendorf. Und wir schauen jetzt nochmal in die Feuilletons von morgen. Gregor Sander hat sie für uns aufgeschlagen. Mal sehen, ob auch er Positives zu berichten weiß.
Da auf Rolf-Dieter Brinkmanns 85. Geburtstag vor einer Woche nun an diesem Mittwoch auch noch sein 50. Todestag folgt, hat der Berliner Tagesspiegel gleich 2 Gründe, mal wieder etwas über den Pop-Literatur-Pionier zu schreiben. Allerdings klingt das bei Maximilian Mengeringhaus fast wie eine lästige Pflicht. Alle Jubiläumsjahre wieder werden im Fall Brinkmanns dieselben Anekdoten aufgewärmt. Wie er Marcel Reich-Ranitzky drohte, wie großartig Heiner Möller ihn fand, oder wie kapriziös der Umgang mit seiner hinterbliebenen Frau Marleen in Nachlassfragen angeblich sei. Wohl dem also, der noch einen neuen Blick auf den bei einem Autounfall in London ums Leben gekommenen, bestens dokumentierten Dichter findet. Hubert Spiegel von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ist dafür extra ins tiefste Niedersachsen gefahren, denn Rolf-Dieter Brinkmann hat Einzug gehalten ins Rathaus von Vechta, der Stadt, unter der er gelitten, die er beschimpft und verteufelt hat. Für 2 Wochen werden nun also im Rathaus von Brinkmanns Geburtsstadt die Fotos von Ulrike Pfeiffer ausgestellt, die das damals 17-jährige Fotografie-Lehrmädchen vor knapp 60 Jahren in der Kölner Wohnung des Autors schoss. Mach, was du willst, habe Brinkmann zu ihr gesagt und ihr völlig freie Hand gelassen. Die 60 so entstandenen Fotografien beschreibt der FAZ-Autor so. Sie zeigen den Schriftsteller in der Intimität der Wohnung im vierten Stock der Kölner Engelbertstraße 65. Brinkmann am Schreibtisch, die Zigarette in der Hand. Brinkmann am Spülbecken in der Küche, Brinkmann mit einem Eimer im Treppenhaus. Da muss man wohl schon ein sehr großer Brinkmann-Fan sein, um dafür nach Vechta zu fahren. Lustiger wird es bei Willi Winkler, der in der Süddeutschen Zeitung über den jungen Dichter tatsächlich behauptet, es hätte auch alles gut werden können. Mit 18 schon Angestellter beim Finanzamt Oldenburg, Anfangsgehalt 174 D-Mark, zuzüglich 68 D-Mark Ortszuschlag, nicht ohne Aufstiegschancen. Nach der Probezeit stellte ihm der Chef ein schönes Zeugnis aus. Brinkmann ist willig, gewissenhaft und dienstfreudig. Ehrlichen Herzens möchte Arno Wiedmann in der Frankfurter Rundschau YouTube zum 20. Geburtstag gratulieren. Am 23. April 2005 ging die Plattform mit einem 19-Sekunden-Film online, in dem einer der drei Gründer, Javed Karim, vor einem Elefantengehege in San Diego steht. Der Film ist eigentlich nicht der Rede wert, aber über Javed Karim möchte ich hier unbedingt noch sagen, er wurde am 28. Oktober 1979 in Merseburg im Bezirk Halle DDR geboren. Seine Mutter stammte aus Wernigerode in Sachsen-Anhalt. Sein Vater, Naimul Karim, war aus Bangladesch mit einem Stipendium in die DDR gekommen, wo er an der Technischen Hochschule Merseburg Chemie studierte. Marie Gundlach erinnert in der SZ, was da für eine schöne neue Welt entstand. Es begann die Ära der Subkulturen, neben den Gamern zum Beispiel, die Videoblogger, kurz Vlogger, die ihr eigenes Leben oder auch das ihrer Familien, Family Vlogger, festhalten, Tagebuch führten. Die Beauties in Deutschland angeführt von Bibis Beauty Palace und Dagi Bee, die Schminktipps gaben oder ihre Einkäufe bei DM zeigten. Musiker, Comedians, Bücherwürmer, Anime-Fans, Sportler, Outdoor-Menschen. Jeder fand Gleichgesinnte auf YouTube. Bis heute ist das so. Einer dieser YouTube-Stars war Finn Kliemann, der in seinem Kliemannsland mit Do-It-Yourself-Videos fast alles möglich machte. Doch die ewig gute Laune endete, als ihm zweifelhafte Maskengeschäfte während der Corona-Pandemie nachgewiesen wurden. Nun möchte er gern wieder zurück und hat sich dafür von der ARD begleiten lassen. Ich könnte gut darauf verzichten, dass er in den Medien irgendwo auftaucht, sagt Kliemanns Mutter über den Comeback-Versuch, berichtet Inga Bartels, die die Dokumentation für den Tagesspiegel gesehen hat und ihre Überschrift verrät, was YouTube eben auch sein kann. Das ist einfach ein riesengroßes Ego-Ding.
Gregor Sander mit dem Blick in die Zeitungen von morgen. Das war's für heute bei Fazit mit André Mumot. Kommen Sie gut durch die Nacht.